D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das ist eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. Wir haben vergangenen Dienstag in der Sendung über Chick gesprochen. Dieses sehr abgefahrene Roadmovie mit den beiden Jungs, die in einem geklauten Lader abhauen. Und ich hatte euch versprochen, dass wir diese Woche den Regisseur des Films zu Gast haben werden in der Sendung. Und da ist er auch, Fatih Akin. Schönen guten Abend.
Hallihallo.
Es ist wieder, könnte man sagen, ein Film mit Migrationshintergrund, zumindest was die Figuren angeht. Also der Chick selbst ist ein Typ, der da an diese Schule neu kommt und sich mit dem Außenseiter der Klasse dann irgendwie zusammentut. Die beiden erleben dann diesen Roadtrip, den besten Sommer aller Zeiten. Dieses Thema Culture Clash, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, scheint für dich einfach noch nicht auserzählt nach all den Filmen, die du schon gemacht hast.
Naja, Herrndorf hat es ja benutzt. Ne? Mhm. Also ich habe es ja von Herrndorf.
Ne? Aber es hat dich ja gereizt, es zu machen.
Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, der Kanake in Chick war jetzt nicht das ausschlaggebende Motiv, das verfilmen zu wollen. Also verfilmen zu wollen, weil Mike unsterblich in Tatjana verliebt ist und sie guckt ihn nicht mit dem Arsch an und er muss diese Reise machen, um am Ende von ihr gesehen zu werden, aber da interessiert sie ihn nicht mehr. Ne? So spielt das Leben manchmal. Das waren eigentlich die Beweggründe, die mich so fasziniert haben an dem Roman und das Buddy-Movie der beiden eben. Als jetzt, ich habe schon wieder einen mit Migrationshintergrund. Ne?
Dass du es danach nicht ausgesucht hast, kann ich mir gerne und gut vorstellen. Die Entstehung des Films war, es gab diesen Bestseller-Roman von Herrndorf, der sich tierisch als Buch schon verkauft hat, der das meist aufgeführte Theaterstück war, 14/15 in der Saison. Du bist dann mehr oder weniger eingesprungen, hast das Ding übernommen und ihr hattet nicht so wahnsinnig viel Zeit, diesen Film zu drehen.
Also ich habe das Buch erstmals 2011 gelesen, so nach der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Und habe das, nachdem ich die Hälfte gelesen hatte, bei Rowohl angerufen und habe gesagt, das würde ich gerne verfilmen. Und Rowohl hat sich gefreut, mir aber mitgeteilt, dass da noch ganz, ganz, ganz viele andere Bewerber sind. Und dass Herrndorf eben krank ist und dass es im Augenblick schwierig ist, da eine Antwort zu bekommen. Und dann habe ich eigentlich brav jeden Monat angerufen, was ist denn nun und was geht denn nun da ab und gibt es da Klarheit? Und es gab immer nie Klarheit. Nebenbei habe ich mein Projekt The Cut weiter vorbereitet und dann kam das zustande. Ich hatte das Geld zustande und es war die Möglichkeit, den Film zu machen. Und dann habe ich ihn auch gemacht. Und dann war ich so ein paar Jahre mal wirklich weg vom Fenster,
ja,
weil ich diesen Film gemacht habe, den ich in Jordanien, Kuba, Malta, Kanada und sonst wo gedreht habe. Und als ich dann von diesem Dreh zurückkam, waren zwei Sachen passiert. Erstens war Herrndorf gestorben und nach seinem Tod ein paar Monate danach war klar, dass David Wendt das nun machen sollte. Und ich kannte von Wendt Kriegerin und Feuchtgebiete. Und Kriegerin finde ich einen der besten deutschen Filme der letzten 10 Jahre. So, also wirklich ein Film, der mich auch inspiriert hat. Und dann dachte ich, dann ist das halt okay. Dann sollte das wohl so sein. Und dann habe ich an einem anderen Film gearbeitet letzten Sommer, wo mir die Finanzierung weggebrochen ist. Auf einmal hatte ich also Zeit und denke, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Fahre ich jetzt weg oder mache ich ein Theaterstück oder gehe ich an die Uni, was mache ich denn jetzt? Ne? Also so unerwartet viel Zeit. Und, ne? Und dann kam dann wirklich zufällig ein Anruf von meinem Anwalt. Er sagt, du wolltest doch immer Chick machen. Und ich so, ja, aber das macht doch jetzt Wendt. Er meint, nee, der macht das nicht mehr, der hat Terminprobleme. Ne? Und wann wollen die drehen? Sag ich, in 7 Wochen. Und das ist aber sportlich.
7 Wochen Vorbereitung für so einen Film mit jungen Schauspielern, von denen einer, nämlich der Chick-Darsteller, überhaupt noch nie irgendwas vor der Kamera gemacht hat. Für mich ist das ja der herausragende Aspekt dieses Films. Zwei 14-jährige Jungs, die unterwegs sind und wirklich keinen Plan haben, wo sie die nächsten 100 Meter abbiegen, rechts oder links, sie wollen in die Walachei, ja, aber die haben keinen Plan. Hätte das deiner Ansicht nach genauso schön im Film gewirkt, genauso spontan im Film gewirkt, wenn ihr vielleicht 2 Jahre Vorbereitungszeit gehabt hättet?
Es wäre anders geworden. Es wäre ein anderer Film geworden. Und ich kann wirklich nicht sagen, es wäre jetzt der bessere oder der schlechtere Film geworden. Jeder Film sucht sich seinen eigenen Weg. Filme sind irgendwie auch wie Lebewesen. Ne? Das sind so, jeder Film hat eine eigene Seele und jeder Film ist wirklich sehr individuell. Also das war nun mal der Weg von diesem Film. Und ich habe ja auch lange gar nicht gewusst, was ich da überhaupt mache. So, also ich war dann halt in der Vorbereitung und im Dreh und konnte eigentlich Sachen nur intuitiv entscheiden. Ich habe noch nie einen Film so sehr aus dem Instinkt gemacht wie diesen Film. So, sonst verrätst du dich halt lange oder überlegst lange hin und her und hat dann der Intellekt doch noch mehr zu tun, irgendwie in so künstlerischen Entscheidungen oder so. Das war diesmal nicht so. Also ich hatte gar keine Zeit, irgendwie groß darüber nachzudenken, warum ich was tue. Ich dachte einfach, ich glaube, so fühlt es sich richtig an. Komm, wir machen das jetzt so.
Ja.
Und dass das dann doch so gut aufgegangen ist, war großes Glück. Hat auch mit dem Team zu tun. Ich hatte ein hervorragendes Team. Ich habe einen hervorragenden Produzenten gehabt, Marco Mädels. Hervorragende Schauspieler eben, Tristan und Anand. Und ja, manchmal braucht man eben auch Glück.
Fatih Akin, der Regisseur von Chick, ist unser Gast heute Abend in eine Stunde Film. Aber nicht nur der Regisseur von Chick. Wir kennen dich natürlich alle spätestens seit Gegen die Wand, der Film, der dich quasi auf große Podeste gehoben hat mit dem Gewinn des Goldenen Bären, der Berlinale beispielsweise. Kebab Connection hast du das Drehbuch geschrieben. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, das war zu The Cut, diesem Film, den du gemacht hast, dieses Historiendrama über den Völkermord an den Armeniern 1915-16. Das ist jetzt 100 Jahre her. Du bist damals angegangen worden, unter anderem von türkischen Extremisten. Das nochmal rückblickend, jetzt wiedergespiegelt mit dieser Resolution des Bundestages, wo dann plötzlich aber die Bundesregierung nicht mehr hintersteht, das mit zu unterschreiben. Eine Merkel, eine Steinmeier, die alle sagen, Erdogan, sind wir lieber vorsichtig. Wirft doch sicherlich auch für dich nochmal ein ganz anderes Bild auf die ganze Geschichte, oder?
Für mich bestätigt das eigentlich die Geschichte, die immer da war. Also das ist halt ein heißes Eisen. Es ist eine komplizierte Nummer, dieser Völkermord an den Armeniern und der Mangel an Aufarbeitung eben.
Ich habe nur gedacht, bei diesem ganzen Rumgeeier, nenne ich es mal, denn als solches, finde ich, kommt es rüber, wenig als souveräne Politik, souveräner Staatsmänner aus Staatsfrauen, Staatsmänner aus deutscher Seite gesehen, sondern eher wie ein Rumgeeier, habe ich nur gedacht, Fatih muss mit The Cut einfach genau das Richtige gemacht haben, einerseits, und habe mich andererseits gefragt, Was denkt denn dann so jemand wie du, der eben diese beiden Identitäten hat, wenn dann plötzlich für jemanden wie Erdogan junge Deutsch-Türken beispielsweise in Köln auf die Straße gehen, um für den zu demonstrieren?
Ich weiß gar nicht, wie jung diese Demonstranten wirklich sind. Ich glaube, dass die... ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass ein Großteil der Anhänger für Erdogan in Deutschland aus der gesellschaftlichen Mitte kommen. Weißt du, aus der türkischen Mitte, ne? Also aus der deutsch-türkischen Mitte. Also ich glaube, dass das so eigentlich gut integrierte, nicht kriminelle, steuerzahlende, in Deutschland steuerzahlende Mitbürger sind. Ja, die aber irgendwie in ihrem Stolz verletzt worden sind, hier nicht wirklich anerkannt zu sein. Diese Pro-Erdogan-Haltung der Deutsch-Türken, ein Teil der Deutsch-Türken, ne, man darf das nicht pauschalisieren, die rührt auch daher, dass man eigentlich die Rechnung bekommt für 20, 30 Jahre misslungene Integrationspolitik in diesem Land. Wenn führende Politiker, führende Regierungen in diesem Land Menschen mit Migrationshintergrund aus der Türkei oder sonst woher, nicht als Teil dieses Volkes begriffen haben, nicht als Teil dieser Gesellschaft voll integriert haben, dann fühlen diese sich auch ausgeschlossen. Erstens. Zweitens, die Deutsch-Türken waren in der Türkei auch immer unbeliebt, vor Erdogan. Vor Erdogan haben eigentlich so Bourgeois-Eliten das Land geführt. Das klingt jetzt, als welchen Erdogan-Anhänger, ne? Ich versuche die Sache so, dass man sie versteht. Ne?
Ja, finde ich gut.
Also so kemalistische Eliten waren die Führer in der Türkei. Ne, haben die Regierung gestimmt. Faschistische Bourgeois-Eliten, ne? So ein bisschen wie in Lateinamerika, ne? Die dem Arbeitertum, ne, oder den einfachen Leuten vom Land, ne, die haben die von oben herab gesehen. Und Deutsch-Türken waren in der Türkei ein bisschen halt auch so Menschen zweiter Klasse. Die waren jetzt in Deutschland Menschen zweiter Klasse und in der Türkei waren sie auch Menschen zweiter Klasse. Und Erdogan hat es eben sehr geschickt verstanden, einen Teil dieser 2-3 Millionen deutsch-türkischen Mitbürger in diesem Land anzusprechen, so, ne? Denen ein Selbstwertgefühl zu geben. Also so, das, es kommt von beiden. Ne? Es kommt von der deutschen Regierung, misslungene Integrationspolitik, es kommt aber auch von der türkischen misslungenen Integrationspolitik.
Das sind die beiden Seiten, von denen du sprachst, auf genau. die du natürlich dann einfach auch die Sicht hast.
Und wenn ich jetzt nochmal sage, das mit den Jungen, was ich da gesagt habe, ich glaube, wenn du, also es gibt so bestimmte so Hip-Hop-Bands, weiß ich nicht, in Hamburg, bei Straßenbande 187 oder sowas, ne? Wo was so Gangster-Rap ist. Ja, die rappen aber alle auf Deutsch, viele von denen haben Migrationshintergrund, jetzt Jesus vielleicht nicht, aber so andere haben ghanesische Hintergrund, türkische Hintergründe, arabische Hintergründe. Und ich glaube, die rappen so halt auf Deutsch und ich glaube, die sehen sich voll als Teil dieser Gesellschaft. Vielleicht der subkulturellen Gesellschaft, der subkulturellen urbanen Gesellschaft, aber die sehen sich als Teil von hier. Ich glaube nicht, dass das die Erdogan-Anhänger sind.
Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten kommenden Gespräche mit dir. Kannst du was in Aussicht stellen, was ein mögliches neues Gespräch sein könnte? Ich hörte, du drehst mit Diane Krüger.
Ich drehe ab 20. Oktober mit Diane Krüger in Hamburg. Ne, freue ich mich auch schon. Hat man was für die Augen. Ne? Und aus dem Nichts soll das heißen. Mit Diane Krüger, Dennis Moschito, Numan Acar, Ulrich Tukur, Edgar Selge. Und dann drehe ich als übernächstes wieder eine Literaturverfilmung, nämlich Der goldene Handschuh von Heinz Strunk.
Tolle Aussichten. Dennis Moschito, da schließt sich dann der Kebab-Connection-Kreis mal wieder. Sehr schön. Fatih Akin, vielen Dank dafür, alles Gute. Ihr geht ja schon seit Donnerstag in Chick, den aktuellen, neuesten Fatih Akin-Film. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Alles Gute und bis hoffentlich ganz bald.
Danke auch. Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.